Bayerische Staatsoper im Podcast.
23. Februar 1835.
An der Pariser Oper wird La Juive uraufgeführt. Oper in 5 Akten von Fromental Alevi, Libretto von Eugène Scribe.
Ich bin absolut überwältigt von diesem wundervollen, erhabenen Werk. Ich halte es für eine der großartigsten Opern, die je geschaffen wurden.
Kein geringerer als Gustav Mahler spricht dieses Lob für Alevis Oper aus, von der sich selbst Richard Wagner begeistert zeigt und die bei der Uraufführung sogar als 8. Weltwunder gefeiert wird. Kaum ein Werk hat Mitte des 19. Jahrhunderts das Pariser Musikleben so sehr dominiert wie La Juive. Zwischen 1835 und 1893 stand das Werk ununterbrochen auf dem Spielplan der Opera. Weit über 500 Aufführungen sind verzeichnet und auch das Palais Garnier als neue Spielstätte der Pariser Oper wurde mit La Juive eröffnet. Die opulente Inszenierung tat ein Übriges für den riesigen Erfolg des Werks.
Man hat bei der Uraufführung fast 30 Pferde auf die Bühne genommen. Am Ende des ersten Aktes sind dann die über die Bühne marschiert und diese Pferde sind nach hinten auf die Bühne gegangen, haben einen anderen Sattel bekommen, kamen dann nochmals auf die Bühne und so dreimal. Also hatten die Leute das Gefühl gehabt, sie sehen jetzt 60 verschiedene Pferde. Es gab circa 150 bis 200 Statisten. Also man hat so riesengroße sogenannte Tableaus gebaut. Das ist auch musikalisch, wird das aufgebaut, dass es immer wie größer wird mit einem großen Chor. Mit extra Chor und es war natürlich auch einfach ein richtiger Event gewesen. Also wir würden hier von Show reden. Also es sind einfach unheimliche große Massen, die da auf der Bühne bewegt wurden und das hat natürlich die Leute fasziniert.
Der Dramaturg Benedikt Stampfli.
Zwischen dem Juden Eleazar und dem Kardinal Brogni schwelt ein alter Konflikt. Vor Jahren hatte Eleazar Brognis Tochter heimlich aus dessen brennendem Haus gerettet, sie an sich genommen und unter dem Namen Rachel im jüdischen Glauben aufgezogen. Mittlerweile hat sich der Reichsfürst Leopold in Rachel verliebt. Der ist jedoch schon mit der Prinzessin Eudoxie verheiratet. Bei Rachel gibt er sich als jüdischer Maler Samuel aus. Als sich Eleazar während der Feierlichkeiten anlässlich der Eröffnung des Konstanzer Konzils nicht an die verordnete Arbeitsruhe hält, soll er hingerichtet werden. Kardinal Brogni begnadigt ihn jedoch, während Eleazar seinem alten Feind nur mit Verachtung gegenübertritt. Als Eleazar und Rachel ein weiteres Mal ein Verbot überschreiten, sollen sie erneut hingerichtet werden. Abermals können sie gerettet werden, diesmal von Leopold. Die Pessachfeier im Haus Eleazars wird von Eudoxie unterbrochen, die bei Eleazar ein Schmuckstück für ihren Gatten kaufen möchte. Als Rachel Leopold wegen seines merkwürdigen Verhaltens bei der jüdischen Feier zur Rede stellt, gesteht er ihr seinen christlichen Glauben. Rachel will ihn trotz allem heiraten und kann sogar ihrem Vater sein Einverständnis abbringen. Leopold jedoch schlägt die Heirat mit Rachel harsch aus und flieht. Rachel bleibt mit gebrochenem Herzen zurück und beschließt, ihm zu folgen. Sie muss schließlich erfahren, dass ihr Geliebter bereits verheiratet ist. In ihrem Schmerz beschuldigt Rachel Leopold öffentlich der gotteslästerlichen Beziehung zu ihr, der Jüdin, woraufhin Kardinal Brogni sie und ihren Ziehvater Eleazar zum Tode verurteilt. Eleazar könnte Rachel retten, indem er seinem und ihrem Glauben abschwört. Er weist dieses Angebot Brognis jedoch zurück und eröffnet ihm, dass dessen Tochter noch lebe, ohne jedoch die gesamte Wahrheit zu erzählen. Schließlich fasst er den Entschluss, Rachel als Instrument seiner Rache an Brogni zu benutzen. Als Rachel hingerichtet und in einen Kessel mit kochendem Wasser gestürzt wird, enthüllt Eleazar Brogni, dass es dessen Tochter ist, die er selbst zum Tode verurteilt hat.
Vor dem historischen Hintergrund des Konstanzer Konzils wird der Konflikt zweier Glaubensrichtungen ausgetragen. Weit mehr noch wird jedoch der persönliche Konflikt zweier Männer ausgetragen, der geprägt ist von Hass, Rachegedanken und Fanatismus. Rachel gerät dabei als unschuldiges Opfer zwischen die Fronten. Christentum und Judentum sind malerischer Rahmen und treibende Kraft des Konflikts zugleich.
Das ist auf jeden Fall auch Lokalkolorit. Aber ich glaube, am Anfang muss es klar eingeführt werden, dass wir wirklich merken, es geht um zwei Gruppen, die miteinander irgendwie nicht klarkommen. Aber es ist selbstverständlich klar, dass man das auch abstrakt sehen kann. Und deswegen finde ich die Oper auch heute, 2016, so unheimlich wichtig, dass sie gemacht wird. Und sie wird jetzt glücklicherweise auch wieder oft gespielt, auch in wirklich großen und bedeutenden Häusern. Und ich glaube, man muss zeigen, dass hier ein Konflikt vorhanden ist und wie dieser Konflikt sich aufschaukeln kann, wie diese Gewalt explodieren kann, wie die Gewalt sich plötzlich entlädt.
Eine fiktive, private Handlung, der durch einen konkreten historischen Hintergrund Wahrhaftigkeit verliehen werden soll, gepaart mit bühnenwirksamen Effekten, ist das typische Muster der Grand Opera. Und La Juive ist ein Paradigma dieser Gattung.
Man kann sagen, es sind fünfaktige Werke. Meistens sind es große Tableaus, darin gibt es einen Konflikt. Also es ist ein Spiel zwischen öffentlichen Szenen mit privaten Konflikten. Große Kontraste, beispielsweise in La Juive haben wir das Christentum, es beginnt mit einem Tedeum. Im zweiten Akt ist es dann das Pessachfest, also die Juden. Also man merkt, es sind verschiedene Volksgruppen. Und ich glaube, es gibt noch einen anderen wichtigen Faktor, und das ist, häufig haben wir im Italienischen einen Konflikt mit drei Personen. Das ist meistens der Sopran, der Tenor und vielleicht der Bass oder Bariton. Hingegen in der Grand Opera ist es oft so, dass wir einen Konflikt haben mit fünf Hauptdarstellern. Und so ist es auch ganz klar in La Juive.
Mehr und mehr verlieren jedoch im Verlauf des Stücks Leopold und Eudoxie an Bedeutung, sodass am Ende doch die Dreieckskonstellation zwischen Eleazar, Brongier und Rachel übrig bleibt. Alevi war Sohn eines ursprünglich aus Fürth bei Nürnberg stammenden jüdischen Kantors, hat selbst eine Jüdin geheiratet, lebte jedoch nicht im Sinne eines traditionellen, konservativen Judentums, sondern vertrat eher eine reformierte, sich öffnende Religion. Gerade das Konfliktpotenzial in einer Glaubensgemeinschaft interessierte Alevi an Scribes Libretto. Und mit Eleazar, der sogar bereit ist, einen geliebten Menschen zu opfern, haben die beiden eine der vielschichtigsten und zugleich zwiespältigsten Figuren der Operngeschichte geschaffen. Nicht zuletzt hat das seinerzeit zum großen Erfolg des Werks beigetragen.
Es war ein Renner gewesen, nicht nur in Paris, sondern weltweit. La Juive wurde ziemlich schnell in fast 20 Sprachen übersetzt. Es wurde in wirklich fast allen größten Städten der ganzen Welt gespielt. Meistens eben in der übersetzten Sprache. In München wurde La Juive das erste Mal 1844 gespielt und das letzte Mal 1931. Und es wurde 173 Mal gespielt hier in München, also es ist sehr, sehr oft, es wurde wirklich viel gespielt, die Leute haben das gemocht und das ist nicht nur in München, man findet solche Zahlen sowohl in Würzburg und in Paris war es der absolute Schlager gewesen, es ist über 500, gegen 600 Mal wurde es eigentlich gespielt. Interessanterweise kann man auch noch sagen, das letzte Mal wurde es in Paris 1893 gespielt, wurde dann 40 Jahre nicht gespielt und 1933 wurde wieder La Juive auf den Spielplan gesetzt.
Sagt der Dramaturg Benedikt Stampfli. Mit La Juive hat Alevi den Geschmack seiner Zeit perfekt getroffen. Eine Oper, die heute noch genauso aktuell ist wie damals.